Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, vorneweg ein Wort zu unseren Ressortverteilungen. Ich bin sehr, sehr dankbar. In den Jahren haben wir ausgezeichnet zusammengearbeitet im Präsidium und das lag daran, dass wir jeder ganz spezifische Aufgaben hatten. Und diese Aufgaben haben wir im Haus und auch extern in der Öffentlichkeit vertreten. Das hat die Arbeit viel leichter gemacht, dass der eine dem anderen nicht hineingeredet hat. Also da bin ich sehr dankbar, um das gleich vorneweg zu sagen. Ich habe vier Themen mir rausgegriffen aus meinem Bereich. Die Berufsordnung ist das erste. Das zweite ist die GOA, ein ganz wichtiges Thema, hochakut zurzeit. Das können Sie sich vorstellen. Das dritte ist der Paragraph 116b. Auch da werde ich ausführlich darauf eingehen. Und das vierte ist, wie immer, fast jedes Jahr, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Ich beginne mit der Berufsordnung. Das kann ich relativ kurz machen, aber es gibt ein aktuelles Problem. Und dazu muss ich Sie konsultieren oder auch informieren. Wir haben in der Berufsordnung an verschiedenen Stellen, es sind fünf Paragraphen in unserer Berufsordnung, die Verpflichtung stehen, dass wenn jemand eine Kooperation eingeht, die Verträge der Kammer vorgelegt werden. In gewissen Teilen müssen, manchmal sollen. Nun haben wir ja in der neuen Berufsordnung eine ganze Menge neue Flexibilitäten geschaffen. Ganz bewusst, es gibt alle möglichen Vorstellungen von neuen ärztlichen Kooperationen. Dazu bedarf es Verträge. Und diese Verträge sind manchmal außerordentlich, da möchte ich sagen, trickreich. Es ist ein Problem, dass wir erstens die Verträge von den Kollegen nicht beibekommen. Warum wohl? Weil sie häufig am Rande der Berufsordnung sich bewegen. Und das Zweite ist das, dass wir natürlich auch wahnsinnig Arbeit haben damit, diese Verträge zu prüfen. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Wie das so ist, es gibt Teilberufsausübungsgemeinschaften, medizinische Kooperationsgemeinschaften, normale Kooperationsverträge, Verträge zwischen Ärzten und Partnern in der medizinischen Versorgung. Es gibt alles Mögliche. Sie können sich vorstellen, dass es auch sehr viele Varianten gibt in dieser Gestaltung dieser Verträge. Es gibt heute Spezialkanzleien, die sich nur mit dieser Problematik beschäftigen. Nun haben wir, ich zeige es Ihnen mal, zum Beispiel in Paragraph 18.1, sind der Kammer vorzulegen, und zwar bei beruflichen Kooperationen. Gut, also es muss sein. Zweitens, 23a, der Kammer ist der Kooperationsvertrag oder Partnerschaftsvertrag vorzulegen. Da steht es wieder eindeutig drin. Drittens, der Vertrag bei Beteiligung an sonstigen Partnerschaften, der Vertrag über diese Partnerschaftsgesellschaft ist wiederum der Kammer vorzulegen. Und zum guter Letzt, 23c, der Kammer muss auch beim Praxisverbund der Vertrag vorgelegt werden. Und das ist eine allgemeine Formulierung, soll über alle seine ärztliche Tätigkeiten die Verträge vorlegen. Ja, was passiert jetzt eigentlich hier mit diesen vielen Verträgen? Allein dieses Jahr haben wir an die 100 Verträge im Haus zu prüfen gehabt. Das wäre ja noch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Verträge teilweise nicht bekommen, sie nur teilweise bekommen. Das steht in den Verträgen drin, das und das und das wird in einer Sondervereinbarung geregelt. Können Sie sich vorstellen, wieso? Ist ja ganz klar. Dann müssen wir hinterhergehen, diesen Verträgen. Und nun stellt sich die Frage, wie soll das gehandelt werden? Es gibt Kammern, die haben ja die gleiche Berufsordnung wie wir, die winken diese Verträge einfach durch. Hup, dann kann ich natürlich mir die Berufsordnung schenken. Es gibt andere Kammern, die nehmen es sehr ernst und prüfen das. Wir gehören zu dieser zweiten Kategorie und haben eine heillose Arbeit. Und jetzt kommen die Kolleginnen und Kollegen selbst. Die fühlen sich, wie soll ich sagen, bevormundet, auf den Schlips getreten, wenn wir nachfragen, bitte gib uns den Zusatzvertrag, das hat doch sozusagen gar keinen Sinn. Die Pointen aus diesem Vertrag, aus diesem juristischen Vertrag, sind für uns sonst nicht zu entnehmen. Dann schicken Sie den ganz bewusst nicht. Dann haben wir Ärger mit den Kanzleien, die diese Verträge entwickelt haben. Ich bringe das nur deswegen, das ist die andere Seite unserer Reform der Berufsordnung, Vertragsänderungsgesetz. Viele Kooperationsmöglichkeiten gibt es. Ich bin für Kooperation, absolut. Aber sie muss natürlich auch transparent sein. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wo soll das denn hinführen? Ist das richtig, dass wir das so machen? Ich meine, ja. Wir brauchen für unsere Kollegen die Berufsordnung und wir haben auch eine gewisse Schutzfunktion, eine Verantwortung dafür, dass niemand über den Tisch gezogen wird. Sie sehen schon hier oben, Prüfung einer Scheinselbstständigkeit, Schweigepflicht, Dokumentationspflicht, das sind alles klare Dinge, die geregelt werden müssen. Sie merken schon, wo das Problem liegt. Viele wollen die Feinheiten ihrer Verträge gar nicht aufdecken. Und da stellt sich für uns die Frage, gehen wir in die Tiefe oder lassen wir es laufen? Ich habe einen Antrag hier auf den Weg gebracht, wo Sie sich dazu äußern können, ob wir in die Tiefe dieser Verträge gehen. Das hat nichts mit Rechtsberatung oder Steuerberatung zu tun, sondern es hat mit Beratung zu tun, ob die Verträge auch unserem Berufsbild, unserem Kodex, unserer Berufsordnung auch entsprechen. Es ist schwierig. Es ist ganz schön schwierig und ich habe den Eindruck, dass sich sehr viele Anwälte und insbesondere viele Kollegen da auch nicht offenbaren wollen. Wir wollen keine Praxisketten haben mit lauter angestellten Ärzten und womöglich sitzt der Besitzer der Praxis in Mallorca und zählt an seinem Computer dann den Umsatz. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber in diesen Konzepten stecken solche Möglichkeiten und Modelle drin. Also ich habe es jetzt nur sensibilisieren wollen für unsere vielen Varianten, die wir geschaffen haben, neue Kooperationen, aber das hat auch Tücken. Okay, zur GOE. Die GOE brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist zurück. Also brauchen wir nicht drüber reden. Die ist 25 Jahre alt. Sie ist völlig überfordert, die derzeitige medizinische Situation abzubilden. Das merken Sie bei Beanstandungen der Rechnungen von den Versicherungen, von den Patienten in allen Bereichen. Es gibt ganze Fachbereiche, die sind in der GOG gar nicht enthalten. Die interventionelle Chirurgie, auch Kardiologie oder zum Beispiel die Psychosomatik. Wir haben neue Fachgebiete, Psychosomatik oder wir haben zum Beispiel physiotherapeutische Medizin, das ist alles nicht drin. Also ist gar keine Frage, wir brauchen eine neue GOE. Diese GOE ist derzeit in Arbeit, mit vollen Touren und wir bemühen uns intensiv. Ich selber bin gerade wieder in den GOE-Ausschuss der Bundesärztekammer berufen worden. Wir haben mit vielen Verbänden permanent Verhandlungen geführt und diese GOE ist im Katalog weitgehend fertig. Was wollen wir? Und ich habe das bewusst jetzt einzeln aufgegliedert, weil es im Gegensatz zum EBM steht. Wir brauchen eine Referenzgebührenordnung, die die Wertigkeit der einzelnen ärztlichen Leistung klar definiert und auch im Wert festlegt. Eine Einzelleistungsvergütung, wo genau festgelegt wird, was ist ein EKG, ein Hausbesuch oder meinetwegen eine Stent-Intervention bei einer Koronarsklerose wert. Das kann man berechnen. Und genau das brauchen wir. Ganz im Gegensatz zum EBM. Sie wissen alle, dass im EBM schon lange nicht mehr das bezahlt bekommen, was es eigentlich kosten würde. Genau das ist der Unterschied. Also, wir brauchen eine Referenzgebührenordnung. Dass der Leistungskatalog aktualisiert werden muss, das habe ich schon gesagt. Wir brauchen eine Einzelleistungsvergütung, keine Pauschalvergütung. Das ist ganz wesentlich, sonst lässt sich die einzelne Leistung auch nicht definieren. Außerdem ist es auch gegenüber dem Patienten ganz andere Transparenz, die Einzelleistungsvergütung. Wir lehnen also kategorisch eine Pauschalierung ab. Das heißt natürlich nicht, dass gewisse Komplexleistungen nicht kommen sollen. Zum Beispiel, es gibt operative Eingriffe, die stereotyp in 3-4 Phasen ablaufen. Das waren heute zum Beispiel oder bis derzeit 4 Einzelpositionen, das wird dann eine. Das hat aber nichts mit Pauschalen zu tun, das ist eine Komplexgebühr. Ganz wichtig ist natürlich, dass die GOE auch eine sektorübergreifende Struktur hat, weil im stationären Bereich und im ambulanten Bereich die gleiche ärztliche Leistung auch gleich viel wert sein muss. Logisch, eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, die aber eigentlich genau beim EBM ja anders laufen. Qualitätssicherung sind wir der Meinung, dass man das auch mit einbauen könnte. Bei gewissen Leistungen wäre das durchaus sinnvoll. Klar ist, dass auch die Rechnungen in Zukunft interpretierbar, lesbar, verständlich sein müssen. Auch hier gibt es große Probleme und dass die Versicherungen hier natürlich versuchen, sich manchmal aus Zahlungsverpflichtungen hinauszuwinden, das kennen Sie alle. Wir haben im Haus zunehmende Interpretationsprobleme und die Rechnungsprüfung nimmt zu. Wir sind dafür zuständig. Wir sind die GOE zu interpretieren haben. Also wir nehmen diese Aufgabe an. Manche sagen, kümmert euch nicht drum. Oder wenn wir zum Beispiel eine Rechnung dann also für nicht gerade glücklich gestellt, sage ich mal vornehmen, interpretieren, dann ist der Kollege natürlich böse und sagt, wie kann die Kammer, meine Vertretung, mir hier bei dieser Rechnungslegung in den Rücken fallen? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das müssen wir tun, weil wir auch eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit haben. Das muss sein. Ein ganz wichtiger Punkt ist bei 6, Die Medizin geht ja weiter. Und wenn wir heute eine neue GOE schaffen, dann ist sie wahrscheinlich übermorgen in gewissen Bereichen schon wieder alt. Selbstverständlich ist das so. Wir müssen also Regularien schaffen, dass die Weiterentwicklung der Medizin automatisch in dieser neuen GOE fließend praktisch verankert werden kann. Dazu gibt es einen zentralen Konsultationsausschuss, wo ich auch Mitglied bin, die diese Neuentwicklungen versuchen, mit den Privatkrankenkassen zu verhandeln. Das Ganze ist natürlich derzeit auf Eis gelegt, weil wir die neue GOE gerade bauen und diesbezüglich nichts mehr passiert. Klar ist auch, und das ist die Basis der gesamten GOE, ein direktes Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient. Ich weiß nicht, ob Sie sich informiert haben, zurzeit ist gerade ein neues Versicherungsvertragsgesetz über die Bühne gegangen und da steht drin, dass die Versicherung praktisch den Vertrag übernehmen kann. Versicherung mit dem Arzt zum Beispiel. Das lehnen wir kategorisch ab, weil die direkte Bezugsgröße, der direkte Vertrag, wie es bei jedem freien Beruf übrigens ist, bei den Juristen ist es genauso oder bei den Architekten, Arzt, Patient ist die Basis dieser Gebührenordnung. Und zum Schluss kommt ein ganz gefährlicher Punkt, keine Öffnungsklausel. Was ist hier gemeint? Die GOE habe ich jetzt ja reichlich gerade beschrieben. Die Privatkrankenkassen wollen eine Öffnungsklausel, das heißt, in den allgemeinen Teil soll eine Öffnungsmöglichkeit hineinkommen, dass die Kassen von der GOE abweichen können. Da können Sie sich schon merken, wo es hinläuft. Das läuft natürlich wieder auf ein Einkaufsmodell hinaus, dass sie unter dem GOE, außerhalb der GOE-Vergütungsstruktur, Verträge mit Ihnen abschließen wollen, Pauschalen für eine Endoprothese zum Beispiel und so weiter. Also wir lehnen das natürlich derzeit kategorisch ab, aber wir werden sehen. Wir wissen, wie es zurzeit läuft. Bei den Zahnärzten laufen zurzeit die Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium in Berlin. Und da wird diese Öffnungsklausel schon eingefordert. Wir können es natürlich ausrechnen, dass das bei uns dann ähnlich wird. Klar ist, wie geht es weiter? Wir sind bis zum Frühjahr fertig mit dem gesamten Leistungskatalog. Vier Leistungsbereiche sind derzeit für Musterberechnung in Auftrag gegeben worden. Wir wollen mal schauen, was dabei rauskommt. Und dann müssen wir mit der privaten Krankenversicherung reden, ob sie das akzeptieren und mit den Beihilfestellen. Sofern sie das tun, gehen wir dann gemeinsam zum Gesundheitsministerium und bieten diese neue GOE an, da ja das Gesundheitsministerium die GOE als Rechtsverordnung in Kraft setzen muss. Das wären extrem schwierige Verhandlungen, extrem schwierig. Und warum wird es so schwierig? Und das ist der letzte Punkt hier. Im Eckpunktepapier zur Koalitionsvereinbarung steht drin, im ambulanten Bereich für PKV und GKV für gleiche Leistungen vergleichbare Vergütungsregelungen. Und Abweichung, das ist das mit der Öffnungsklausel. Ja. Da stand alles schon vor 2 Jahren da drin. Das hat man so tunlichst übergangen. Und wir haben auch der derzeitigen Koalition gesagt, wie konntet ihr das denn alles unterschreiben? Das entzieht unserer ärztlichen Gebührenordnung die Basis. Ach, mei, das ist so hineingeschrieben worden. Nein, nein, da ist natürlich System dahinter. Politisches System ist ganz klar. Wenn das so käme, wie es da drin steht, jetzt hier mit dem unteren Satz, dann können wir unsere ganze GOE vergessen. Es nützt alles nichts. Wir machen derzeit die Arbeit, wir machen sie fix und fertig und hoffen dann auf einen gewissen politischen Umschwung, einen Umdenkungsprozess oder wie auch immer und hoffen sie dann mit der PKV und Beihilfe und dem BMG in Kraft setzen zu können. Ich denke, ich habe Ihnen geschildert, vor welchem Problem wir derzeit stehen, wo es hingeht. Naja, also so ganz klar ist es nicht, aber mir schwant Unheil. Ich komme zum nächsten Punkt. Das ist der 116b. Es ist ein neues Problem, das durch das WSG aufgetreten ist. Dazu muss ich etwas zurückgreifen auf das Jahr 2004. Dieser berühmte 116b, ambulante Behandlung im Krankenhaus, gab es schon im Jahr 2004, und zwar im Gesundheitsmodernisierungsgesetz ist er hineingekommen. In diesem Paragraph steht drin, dass einzelne Krankenkassen mit einzelnen Krankenhäusern Verträge für ambulante Behandlung abschließen können. Unabhängig von der Situation der niedergelassenen Strukturen. Das war 2004 schon drin. Es ist aber nicht viel passiert. Warum wohl? Das kann man sich sehr gut ausrechnen, weil diese Gelder, die da fließen müssen von den Krankenkassen, an das Krankenhaus, an Abteilungen, an Netze oder wer immer diese Verträge abgeschlossen hat, zusätzlich bezahlt werden. Die Kassen waren nicht willig. Aber wir haben jetzt in der Arbeitsgruppe, da komme ich gleich noch drauf, erfahren, dass es derartige Verträge in Bayern gibt. Müssen ungefähr 15 Verträge sein. Ich habe gestern jemand bei der Eröffnungsveranstaltung gesprochen, die hat mir dann zugegeben, dass sie zwei Verträge schon zwar vor 2 Jahren abgeschlossen haben. Und haben wir natürlich, die wir uns mit dem Thema jetzt intensiv beschäftigen, gesagt, können wir bitte mal diese Verträge sehen? Nicht die Bohne, die geben die Kassen nicht raus und die Betroffenen auch nicht. Das ist Marketing, solche Verträge abzuschließen. Sie erinnern sich, dass ich schon mal beanstandet habe bei einem früheren Ärztetag, dass die Verträge nach 140 auch nicht veröffentlicht werden. Das ist Wettbewerb der Kassen untereinander. Gut, also das war 2004, da gab es schon die Öffnung der Krankenhäuser, entsprechend einem Katalog. Jetzt, klar, die Kassen mussten es direkt vergüten, keine Berücksichtigung der vertragsärztlichen Situation. Es ist außerhalb des Budgets bezahlt worden. Und jetzt kommt das WSG und dreht den Spieß komplett um. Alle Krankenkassen en bloc gemeinsam müssen an Krankenhäuser ambulante Leistungen bezahlen, sofern das Krankenhaus einen entsprechenden Antrag stellt. Genau andersrum als das bisherige System. Also ein Krankenhaus stellt einen Antrag, entscheidend tut es der Krankenhausplanungsausschuss entsprechend den Planungsstrukturen in dem jeweiligen Land und die Krankenkassen müssen das bezahlen. Das Krankenhaus hat einen Anspruch auf ambulante Behandlung, keine Vertragslösung mehr. Nun sag mal, wie kommt denn die Politik dazu, so einen kompletten Paradigmenwechsel zu schaffen? Das können Sie nachlesen in der Erklärung. Das steht auch alles im Gesetz drin. Und zwar, das steht hier unten, die Krankenkassen haben die Möglichkeit zur Ergänzung der vertragsärztlichen Versorgung, also ambulante Behandlung, kaum genutzt. Und das hat dem Gesetzgeber nicht gepasst. Das habe ich vorhin gesagt. Das waren die Regeln nur nach 2004. Und jetzt wird es anders werden. Jetzt können die Krankenhäuser kraft Eigeninitiative hier praktisch in den Markt gehen. Gut, es steht auch drin, dass das Krankenhäuser der Grundversorgung wahrscheinlich gar nicht betrifft. Das glaube ich auch. Es wird nur Schwerpunktkrankenhäuser hier überhaupt in Frage kommen. Ich erläutere das auch nochmal. Aber es steht auch wieder drin, dass eine Bedarfsprüfung, also wie die lokalen Versorgungsstrukturen sind, nicht durchgeführt wird, aber die vertragsärztliche Situation soll berücksichtigt werden. Und das ist der Kern des Punktes, wo wir zurzeit ansetzen. Für was können Krankenhäuser denn ambulant in Zukunft die Behandlung beanspruchen? Es gibt einen Katalog, der ist eigentlich unverändert zu 2004. Das ist der Punkt 1, das sind technische Leistungen. Sie sehen interventionelle Schmerztherapie und Brachytherapie. Gut, darüber kann man reden, hat sich auch nie viel getan. Und jetzt kommt der Punkt. Der Katalog existiert auch schon länger, aber da sind Leistungen drin, die sind gar nicht so was Besonderes, als besonders in einer Schwerpunktklinik zum Beispiel zu behandeln. Zum Beispiel der Punkt 1, wenn Sie sehen, Diagnostik und Versorgung von onkologischen Erkrankungen. Ja, was ist das? Wie viele onkologische Erkrankungen? In meinem Fachgebiet sind 30% aller Patienten, die wir behandeln, haben onkologische Erkrankungen. Wenn die alle in die Krankenhäuser gehen, die sie vielleicht auch operiert haben, dann ist natürlich eine immense Wettbewerbsverzerrung da. Das können wir uns ausrechnen und mal schauen. Auch bei der Herzinsuffizienz habe ich mir von Max Kaplan erklären lassen, NYHA Stadium 3, das haben viele in ihren Praxen. Wenn die in Zukunft alle sich in den Krankenhäusern wiederfinden würden für die ambulante Behandlung, dann kann es uns auch nicht recht sein. Also hier baut sich vielleicht ein Problem auf. Ich sage ausdrücklich vielleicht. Wir vertreten die Bayerische Landesärztekammer, die Bayerische Ärzteschaft im Krankenhausplanungsausschuss. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt Bundesländer, da ist die Ärzteschaft im Krankenhausplanungsausschuss überhaupt nicht vertreten. Es gibt allerdings auch Bundesländer, da ist die KV mit dabei. Bei uns in Bayern ist es so, dass wir praktisch die Interessen auch der niedergelassenen Ärzte, speziell auch der KV, in diesem Ausschuss vertreten. Haben wir übrigens seit vielen Jahren immer gemacht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wickeln wir so etwas ab? Es steht drin, Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgung. Ein Einvernehmen soll erreicht werden. Na, das möchte ich mal sehen, wie das gehen soll. Und das Krankenhaus muss sachliche und personelle Anforderungen erfüllen, damit sie diese ambulanten speziellen Behandlungen machen kann. Das Mindeste ist, dass sie natürlich die Qualität vorweisen, die im niedergelassenen Bereich eingefordert wird. Zum Beispiel onkologische Qualifikation. Das ist klar. Das fordern wir selbstverständlich auch. Und da fallen eben auch viele kleine Krankenhäuser schon wieder praktisch durch diesen Rost. Es gibt noch eine Hürde in diesem ganzen Problem, und zwar der GBA. Der GBA definiert Richtlinien für diese Erkrankungen, wenn Sie vorhin gesehen haben, Mukoviszidose, Tuberkulose, HIV, Hämophilie, Richtlinien, die vorgehalten werden müssen im Krankenhaus. Allein das Krankenhaus, das Hämophilie-Patienten in Zukunft ambulant behandeln will, muss 14 zusätzliche Disziplinen 24 Stunden über vorhalten, um die Qualifikation zu erfüllen. Damit schließen sich natürlich schon wieder viele Dinge aus. Die Anforderungen des GBA an dieses Verfahren sind dort, bei 4 Erkrankungen sind sie bereits erfolgt, extremst hoch. Und ich denke, dass es zunächst deswegen aus diesem Grund nicht so schlimm wird. Wie läuft es in Bayern ab? Es wurde im Sozialministerium, da sind wir sehr dankbar dafür, eine Arbeitsgruppe gegründet. Da ist das Sozialministerium, das Wissenschaftsministerium ist deswegen drin, weil die Universitätskliniken, die genau dieselben Möglichkeiten haben, nicht der Krankenhausplanung des Sozialministeriums unterliegen, sondern des Wissenschaftsministeriums. Darum sind die da dabei. Die Bayerische Landesärztekammer, die KV, die Krankenhausgesellschaft und natürlich die gesetzlichen Krankenkassen. In dieser Arbeitsgruppe werden die Anträge der Krankenhäuser bearbeitet. Die KV hat zugesagt, detailliert die Versorgungssituation zu analysieren, zu liefern. Es gibt auch übrigens keine regionale Begrenzung. Das geht nicht nach Planungsbereichen. Hat ja auch eine Logik. Zum Beispiel das Krankenhaus München-Bogenhausen. Die haben dort sicher auch Patienten aus Rosenheim oder aus Ebersberg. Also die regionale Vorstellung, wie die Versorgung analysiert werden muss, ist nicht einzuhalten. Es muss großräumiger sein. Und dann werden wir diese Anträge prüfen und dann werden wir in dieser Arbeitsgruppe versuchen, diese Anträge mit Augenmaß, möchte ich sagen, zu entscheiden. Die Entscheidung selbst setzt das der Krankenhausplanungsausschuss, in diesem Fall das Sozialministerium. Wir sind alle daran interessiert, eine einvernehmliche Lösung. Wir werden es sehen, wie es läuft. Ich glaube, hier sehen Sie, für was schon inzwischen solche Regelungen erlassen worden sind. Mukoviszidose, Hämophilie, Marfan-Syndrom und pulmonale Hypertonie. Es wird wahrscheinlich nicht so heiß gegessen, aber man muss natürlich von Anfang an denken, wo geht die Entwicklung hin. Ich glaube, und das ist eine persönliche Einschätzung zu dem gesamten Problem, es wird ganz hochspezialisierte Fachärzte in den Ballungsräumen, Kardiologen, die ambulant Stents zum Beispiel applizieren, es wird Gastroenterologen, die ambulant Tumorerkrankungen behandeln, Zytostase machen, die wird dieser Paragraph betreffen. Die normalen Fachärzte draußen, der Basisversorgung, Frauenärzte, Augenärzte oder was weiß ich, die wird es nicht treffen. Auch die kleinen Krankenhäuser sind hier nicht gefragt. Also spielt sich diese große Konkurrenzproblematik spielt sich in den Ballungsräumen ab. Aber gerade da haben wir natürlich auch die hochspezialisierten Ärzte sitzen. So ungefähr wird es laufen. Wir werden sehen, wo es hingeht. Ach so, ich habe noch was vergessen. Das habe ich leider auf dem Bild nicht drauf gehabt. Völlig offen ist der Zugang zu dieser ambulanten Behandlung. Ist es mit vertragsärztlicher Zuweisung, mit einer Vorschaltstelle einer fachärztlichen Bewertung oder direkt vom Hausarzt? Die Dinge sind offen. Zurzeit steht in den Richtlinien drin Vertragsarztzuweisung. Auch das ist natürlich keine Filterstation. Wir werden sehen. Damit komme ich zum letzten und kurzen Punkt. Neu ist eine Broschüre für die gesamte Bundesrepublik, in dem alle Landesärztekammern ihre Qualitätssicherungsaktivitäten und außerdem die Aktivitäten auch der Bundesärztekammer. Wer diese Broschüre haben möchte, kann sich bei mir melden. Wir können Ihnen diese sehr interessant zu lesen. Selbstverständlich sind unsere Aktivitäten auch drin und damit komme ich jetzt gleich darauf. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Aushängeschild, ein ganz berühmtes Aushängeschild unserer Bayerischen Landesärztekammer. In den letzten 10 Jahren haben wir 2250 Seminarteilnehmer bei unseren Qualitätsmanagement-Seminaren gehabt. Das ist unerhört, diese Zahl. Das muss man erstmal. Die anderen Landesärztekammern, die ja auch solche Seminare bringen, liegen weit, weit darunter. Jetzt können Sie sagen, ja, es liegt vielleicht an München, dass die Leute so gerne nach München fahren. Es liegt aber auch an der guten Organisation, wo ich sehr dankbar dafür bin, und an unseren Referenten. Auf jeden Fall ist das heute ein Markenzeichen unserer Kammer. Wir haben neue Seminare entwickelt, zum Beispiel ärztliche Führung mit der Bundesärztekammer zusammen. Und wenn man schon über Qualitätsmanagement spricht, sollte man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und die Abteilung von Herrn Weidringer, Referat Fortbildung Qualitätsmanagement, hat selbst Qualitätsmanagement jetzt eingeführt. Und heute ist das Handbuch dementsprechend hier fertig geworden. Das heißt, Sie werden sich irgendwann in nächster Zeit zertifizieren. Also wir gehen selbst den normalen Weg, der hier gedacht ist. Zum Schluss, das Nürnberger Fortbildungskongress ist schon erwähnt worden. Wie hochkarätig wir diesbezüglich auch besetzt sind, das können Sie an der Referentenliste sehen. Das sind die Herrschaften, die im Dezember zu uns nach Nürnberg kommen und am 10. Qualitätsmanagementforum teilnehmen. Wenn Sie solche Referenten haben, wie Sie hier sehen können, ich lese jetzt nicht vor, dann wissen Sie auch, warum wir so einen Zulauf haben. Und dieses Qualitätsmanagement, dieses Forum ist seit Jahren ausgebucht und ich denke, wir werden es beibehalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Zu mehreren dieser Themen, die ich angesprochen habe, gibt es auch Anträge, die ich dann hoffe, dass sie positiv beschieden werden. Vielen Dank.